Am Mikrofon Hajo Steinert. Es gibt heute schwimmende Bücher, schwebende Bücher, fliegende Bücher, laute Bücher, leise Bücher, 7 Bücher heute im Programm. Nämlich, wir stellen die besten 7 Bücher für junge Leser vor. Es erwartet Sie das Ergebnis unserer Bestenliste für Kinder- und Jugendliteratur unter dem Namen Die besten 7. Und wie immer dabei ist Ute Wegmann, die das Ganze wieder zusammengestellt hat, einiges erzählen wird zu den 7 Titeln. Auch Ines Dettmann ist im Studio, eine Jurorin, die für das Literaturhaus Köln arbeitet, dort zuständig ist für die Abteilung Kinder- und Jugendliteratur, das junge Literaturhaus leitet. Ines Dettmann, hallo zusammen. Wir beginnen mit einem Buch, in dem ein Wecker vorkommt, ein Auto vorkommt, ein Rülpser vorkommt, eine Feuerwehr, das Gewitter, ein Bauchplatscher und auch allerhand andere Dinge, die alle, das ist das Verbindende, laut sind. Das laute Buch, aber auch das leise Buch haben wir hier von Deborah Underwood mit Illustrationen von Renate Livska. Das Laut, merkwürdiger Artikel hier, Ute Wegmann.
Das Laut und das Leise, genau. Ein Wendebuch, muss man sagen. Ein Buch für die Kleinen, das sensibilisiert für Töne, für Stimmungen, aber auch für Gefühle. Und das zeigen will, dass vor allem auch das Umfeld, in dem etwas geschieht, ausschlaggebend ist, wie man es empfindet. Wir haben also hier eine Menge Tierkinder aller Gattungen und Tiereltern natürlich auch. Das ist das Personal. Und wir erleben diese Tiere alle in Alltagssituationen, zu Hause, in der Schule, auf dem Sportplatz, im Park, in der Bibliothek, beim Lagerfeuer, im Zelt. Im lauten Buch wechseln dann wirklich laute Situationen, wie zum Beispiel ein sehr volles Schwimmbad oder ein Rülpser im stillen Unterricht oder eine schnarchende Schwester im Schlafsack, wechseln ab mit Situationen, die laut erscheinen, weil sie Verbotenes oder Unerwartetes signalisieren.
Und dann kommt eben das Wendebuch, wie Sie sagen. Genau. Manche mögen vielleicht gedacht haben, aha, was hat das mit der DDR zu tun oder mit dem Wechsel in Deutschland vor einigen Jahren. Nein, Wendebuch heißt, dass man das Buch, wenn man den lauten Teil hinter sich gebracht hat, das Buch einfach umkippt und dann liest man es sozusagen verkehrt rum, von hinten nach vorne, Ines Dettmann. Was ist jetzt hier leise bei dem Ganzen?
Naja, beim Leise ist zum Beispiel, finde ich, es ist schon, sind sehr, sehr schöne Situationen, die, glaube ich, Kinder ab 2 sehr gut nachvollziehen können, weil sie einfach ihrem Leben entsprechen. Also zum Beispiel ein Igel, der sich ganz doll etwas wünscht. Das ist ja eigentlich etwas, was ganz leise passiert und man sieht den Igel mit zusammengekniffenen Augen hochkonzentriert auf dem Stuhl sitzen, wie man das von ganz vielen Kindern kennt. Und es gibt halt ganz viele leise Momente. Schneeflocken fallen zum Beispiel.
Der Igel will sich die Haare schneiden lassen, nicht? Das muss man dazu sagen.
Ja, der wünscht sich wahrscheinlich eben, dass die Haare weiter wachsen dürfen, dass er da nicht sitzen muss.
Von einem Storch als Friseur.
Ja, wer weiß, was ihm da beim letzten Mal passiert ist. Also ich glaube, das ist einfach wirklich sind sehr schöne, sehr naturnahe Illustrationen, die, glaube ich, Kindern ab 2 einfach gut gefallen, weil sie so niedlich sind und die Tiere sehen alle furchtbar puschelig aus. Es gibt ganz viele verschiedene Tiere von eben Spatzen, Schwalben, Eichhörnchen bis zu irgendwie auch Leguanen, die darin vorkommen. Und das Spiel mit den Gegensätzen, das ist, glaube ich, das Erste, was kleine Kinder auch so verstehen, dieses Laut und dieses Leise.
Also naturnah würde ich sagen, naturnah, was das Genre Bilderbuch betrifft, denn ein Igel, der auf einem Friseurstuhl sitzt, das haben wir natürlich noch nicht bei unserem lokalen Friseur gesehen.
Aber immerhin sind die Tiere wirklich noch als Tiere erkennbar, die haben richtig Fell, das muss man schon sagen, und sind nur mit wenigen kleinen Details ausgestattet. Und diese Details machen das Ganze auch ein bisschen lustig und bringen auch noch so einen humorigen Aspekt da rein.
Hübsches Bilderbuch für die Kleinen, über das Abenteuer genau hinzuhören, ob etwas leise ist oder laut, ganz egal. Deborah Underwood und Renate Livska. Das laute Buch, das leise Buch bei Gerstenberg. Es gibt noch mehr bibliografische Angaben zu dem Ganzen. Die haben wir wie immer zusammengestellt. Gehen Sie ins Internet, da finden Sie auch Inhaltsangaben der einzelnen Bücher, die wir heute vorstellen. Und auch Preise, Namen der Übersetzer und so weiter und so fort. Wir wollen keine Zeit verlieren, weil jetzt fliegen wir los. Wir kommen jetzt zur fliegenden Abteilung der ganzen Geschichte oder besser zur sitzenden, zu einem, ja, Wesen, das sich gar nicht sonderlich bewegen will. Wir kommen zu einem Elefanten, der den ganzen Tag nichts tat, der alleine lebte in einem kleinen Haus weit weg, am äußersten Ende einer gewundenen Straße. Eines Tages geschieht etwas Aufregendes. Ute, ein Schmetterling kommt herangeflogen. In dem Buch Der Elefant und der Schmetterling, Illustrationen, bekannt ist sie, Linda Wolfsgruber, geschrieben von E. E. Cummings.
Ja, das ist die Geschichte einer Freundschaft eines ungleichen Paares, bei dem sich tatsächlich die Leichtigkeit des einen auf den anderen überträgt. Und die Begegnung der beiden führt eben dazu, dass der Elefant plötzlich seine Umgebung ganz anders wahrnimmt, weil er natürlich sich auch einfach anfängt zu bewegen und sich die Leichtigkeit überträgt, die dieser Schmetterling mit sich bringt. Und die Welt erblüht neu, erstrahlt in einem neuen Licht. Und im Grunde zeigt diese Geschichte, wie sehr sich das Leben verändern kann, wenn unerwartet etwas auftaucht, was eigentlich ganz nah war, das aber nicht gesehen wurde. Das Besondere sind natürlich die Illustrationen bei diesem Buch. Und das sind Collagen, kann man sagen,
gemalt, gezeichnet, ausgeschnitten, aufgeklebt. Diese gängige Methode sieht man oft jetzt.
Gleichzeitig funktioniert es gut mit der Geschichte, die ja einfach eine sehr klassische, eigentlich schon fast so eine fabelartige Geschichte ist und die, glaube ich, für Kinder ab 4, wie sie empfohlen ist, einfach dadurch gut funktioniert, dass sie überhaupt keine Schleifen rundherum irgendwie macht, sondern einfach ganz klar die Moral von der Geschichte ist, wenn du dich bewegst, dann kannst du auch andere Leute treffen, dann kannst du deine Umgebung entdecken. Und so muss E.E. Cummings ja auch seinen Kindern erzählt haben, nämlich als Märchen, die er irgendwie erzählt hat. Und genau so kommt die Geschichte daher und ja, und genauso funktioniert auch dieser, ich weiß nicht, ob es ein Holzschnitt ist oder ob es einfach ein Linolschnitt ist.
Es sind Stempel vor allen Dingen. Also Linda Wolfsgruber hat viel mit Stempeln gearbeitet und mit gerissenem Papier und hat dann die Dinge eben collagenartig zusammengebracht.
Der Elefant und der Schmetterling von E.E. Cummings und Linda Wolfsgruber. Gerstenberg Verlag für Kinder ab 4 ist dieses Buch geeignet. So, jetzt kommen wir zur schwimmenden Abteilung unserer Sendung. Wir gehen jetzt in ein Boot mit einem Bären zusammen. Dave Shelton hat geschrieben, Bär im Boot. Und da haben wir einen Knaben, ja, der in das Boot des Bären will und sogleich losrudert, denn er ist hier der Kapitän.
Genau, der Bär ist der Kapitän, das Schiff hat einen Namen und heißt, wie es sich für ein Schiff gehört, hat natürlich einen Frauennamen, heißt Harriet. Und der Junge, der möchte eigentlich nur mal eben über den See rüber. Mit dem eben wird es halt eben nichts. Der Bär ist sehr erwachsen und sehr erfahren, so gibt er sich auf jeden Fall dem Jungen. Er hat eine riesige Sandwichdose dabei und die Fahrt, die wird furchtbar lange. Der Junge beginnt sich zu langweilen und der Bär hat eine gute Idee. Sie spielen zum Beispiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Idiotie dieses Spiels ergibt sich für den Jungen relativ schnell, weil alles, was der Bär sieht, ist blau. Und als der Junge vorschlägt, auch die Inhalte des Bootes mit einzubeziehen, sagt der Bär mit doch geringem Verstand, es wäre ihm zu schwer.
Wir haben es ja hier auch mit einem sehr ungleichen Paar zu tun. Und im Grunde genommen muss man fast sagen, das ist ein Kammerspiel. Da ist die ganze Welt in einem Boot und diese Fahrt wird zu einer Metapher für die vielen Unbekannten im Leben, also für Situationen und für Menschen, denen man manchmal ausgeliefert ist und zu denen man sich verhalten muss. Und so erlebt dieser Junge wirklich ganz Existenzielles wie Hunger und Durst, Sorgen, Angst, Hoffnung, Vertrauen aber auch zu finden. Und er entdeckt sich vor allen Dingen selber neu, mit ganz neuen Verhaltensweisen. Er ist auf einmal verletzend dem Bär gegenüber, weil er die Situation nicht mehr einschätzen kann. Er wird albern, er merkt, er ist gar nicht in der Lage, sich zu entschuldigen. Und mehr, und das ist das Tolle an diesem Buch, wachsen die beiden ja zu einem Team zusammen und merken, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam bewältigen wir die längste Überfahrt und die größten Probleme, die uns begegnen können. Und das Ganze ist jetzt überhaupt nicht schwer, sondern ein großes Abenteuer.
300 Seiten lang.
Und ein wunderschönes Buch, muss man dazu sagen. Ein Buch, das von außen aussieht, als hätte es selber schon eine Bootsfahrt gemacht. Und wenn sich der Bär an der Karte orientiert hat, dann weiß man auch genau, warum das ohne Kompass auf diesem See nicht besonders gut geklappt hat mit dem schnellen Ankommen, weil nämlich die Karte, die außen das Buch ziert, sehr, sehr ungenau ist.
Vielleicht wäre das Boot schneller gewesen, wenn es nicht Harriet heißt, sondern Harry.
Das ist eine interessante Frage, die nicht geklärt wird, aber auf jeden Fall gibt es jede Menge Slapstick in dieser Geschichte und am Ende, wie es sich gehört, auch noch einen ordentlichen Schiffsbruch.
Ja, und ich habe es auch noch so gelesen als ein Plädoyer für den Mut zur Langeweile, denn was man alles entdecken kann, wenn man plötzlich außer Blau nichts um sich herum hat, nämlich alle Sterne und alle möglichen anderen Dinge, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles philosophisches Werk, neben all dem Abenteuer.
Dass wir hier nicht beherzigen sollten, diesen Drang zur Langeweile. Wir sind hier gehalten, zügig weiterzumachen, denn 7 Bücher müssen wir heute vorstellen und wir wollen das einigermaßen unlangweilig hier gestalten. Zuletzt sprachen wir über Bär im Boot von Dave Shelton. Carlsen Verlag, aus dem Englischen übersetzt, für Kinder ab 9 ist dieses Buch geeignet. Jetzt schweben wir Als die Häuser heimwärts schwebten, Erzählbilder von Einar Turkowski. Das Besondere an diesem bei Mixed Vision erschienenen Buch ist, dass es keine Worte hat, sondern nur Bilder hat. Und das Ganze lebt von Gegensatzpaaren, die auch gleich am Anfang einigermaßen pädagogisch dargestellt werden, lebt von Gegensatzpaaren, wie laut und leise wahrscheinlich auch einer und viele, Ordnung, Unordnung, Traum, Wirklichkeit, Himmel und Erde, Lärm und Stille, Wüste und Meer, Ruhe und Ungeduld und so weiter und so fort. Klappt das hier ganz ohne Worte?
Es klappt auf jeden Fall, weil man sich die Geschichten ja selber dazu ausdenken kann. Es sind immer Doppelseiten, muss man dazu sagen. Und es sind 10 Gegensatzpaare. Sie haben jetzt viele schon genannt. Aber dieses Buch zeigt eben auch, gerade jetzt, um dieses Beispiel Lärm und Stille aufzugreifen, dass still eben ganz viel bedeuten kann. Nämlich still muss nicht unbedingt das Gegenteil von laut sein, sondern still kann auch starr bedeuten, kann auch schüchtern bedeuten. Und das alles steckt in diesen Bildern drin. Und das ist natürlich schon interessant, weil es weit über die ganz einfachen Gegensätze hinausgeht.
Wenn die Katze zum Beispiel vor einem Mauseloch oder hinter einem Mauseloch lauert und dann schaut und die Mäuse laufen dann so daher, dann ist es nicht nur das Gegensatzpaar einer viele, sondern dieses Schauen, bedrohliche Schauen der Katze kann auch etwas sehr Lautes sein. Das Ganze ist in schwarz-weiß-grau gezeichnet, also nicht farbig, nicht ein bisschen eintönig.
Es ist sehr geradlinig, es sind Bleistiftzeichnungen und da ich ja das junge Literaturhaus leite, musste ich sofort an Schreibworkshops denken und finde diese Bilder eigentlich eine perfekte Einladung an junge Menschen, die wir im Literaturhaus immer wieder treffen, die gerne schreiben, um das mit zu benutzen, um eine gute Geschichte sich auszudenken, um eben irgendwie zu fabulieren, um etwas zu erzählen. Und eigentlich geben sie auch die Möglichkeit, dass jeder seine Geschichte erzählen kann, weil die Zeichnungen so detailliert sind, dass man, dass da garantiert jeder etwas anderes hineinlesen wird. Und das gefällt mir daran sehr, sehr gut, auch ohne eben, gerade ohne diese Farbigkeit, die man sonst oft in Bilderbüchern hat.
Und wir haben ja viele surreale Elemente, die ganz, ganz viel Raum aufmachen für Fantasie und für fantastische Geschichten.
Als die Häuser heimwärts schwebten, Erzählbilder von Einar Turkowski. Ab 5, das ist das vorgeschlagene Lesealter, Mixed Vision Verlag. So, jetzt wird es ein bisschen umfangreicher, was so die erzählten Geschichten betrifft. Wir haben Rainer Merkel, ein Reporter, der oft auch in die dritte Welt schon gefahren ist und darüber berichtet hat, aber auch ein Erzähler. Und der hat ein sehr umfangreiches Buch, fast 700 Seiten dick geschrieben, mit einem sehr knappen Titel. Besteht aus 2 Buchstaben, nämlich B und O. Bo, bei S. Fischer erschienen, von Rainer Merkel. Und in diesem Buch haben wir wirklich eine Geschichte, die ja voller zwielichtiger Figuren ist, die auf einem fernen Kontinent spielt, nämlich in Afrika.
Ein Roman über Afrika, ganz ohne klischeehafte Afrika-Bilder. Ein Roman, multiperspektivisch erzählt. Eine Geschichte über einen 13-jährigen Jungen, Benjamin, der in Monrovia am Flughafen nicht wie verabredet von seinem Vater abgeholt wird. Der Vater arbeitet dort bei einer Hilfsorganisation. Und schon im Flugzeug hat Benjamin ein afroamerikanisches Mädchen kennengelernt, Brilliant, der er später wieder begegnen wird. Zuerst jedoch gerät er durch die Hilfe eines Taxifahrers an den blinden Jungen Bo. Also Bo ist der Name eines liberianischen Jungen. Der soll sich um den Berliner Jungen kümmern. Zusammen werden die drei ein Abenteuer erleben, sich auf die Suche machen nach einer geflohenen Psychiatriepatientin. Man kann diese Geschichte nicht zusammenfassen. Es sind 700 Seiten. Man kann gar nicht da jetzt so viel erzählen, ohne auch zu viel zu verraten. Es ist nur total interessant, dass diese drei Protagonisten, diese jugendlichen Protagonisten, eigentlich für drei Gruppen stehen, die in dem Land Liberia vorherrschend sind. Also es gibt die Liberianer, die Urliberianer. Es gibt die reicheren Afroamerikaner, die auch zum Teil ihr Geld in Amerika haben, ausgewandert sind. Und es gibt die Helfenden, die Europäer zum Beispiel, die eben in dieses Land kommen. Und dafür stehen diese drei Jugendlichen, diese drei Kinder. Ich will nicht zu viel verraten. Benjamin wird als gestärkter Protagonist aus dieser Geschichte herausgehen. Er wird nach Europa zurückkehren, sicherlich anders, als er hingefahren ist. Und das hat natürlich das ganze Buch, die ganze Geschichte hat sehr, sehr viel mit Rainer Merkels Erfahrungen zu tun. Er hat als Psychologe in der einzigen Psychiatrie Liberias gearbeitet, ein ganzes Jahr lang. Er hat dieses Land kennengelernt, er hat diese Menschen kennengelernt und er verarbeitet diese ganzen Erfahrungen in dem fiktiven Roman hier.
Er weiß, wovon er schreibt, er weiß aber auch, wie man schreibt. Und das ist auch noch die Kunst, die man erwähnen muss.
Er weiß, wie er schreibt. Es ist wunderbar, wie er uns in dieses Land hineinzieht, wie man wirklich die erzählte Zeit vergisst beim Lesen. 700 Seiten ist kein Pappenstiel und er hat es dramaturgisch wunderbar aufgebaut und geschafft, dass wir einfach Lust haben, weiterzulesen, dass wir dranbleiben an der Geschichte, dass wir Zeit und Raum wirklich vergessen und mit diesen drei Jugendlichen dieser Geschichte folgen. Aber man muss wirklich auch dazu sagen, es ist ein anspruchsvolles Buch und nicht jetzt ein Buch für 12-Jährige. Also da muss man schon leseerfahren sein.
Um 15, 16,
ja.
Das wäre schon das Alter,
auf jeden Fall,
in dem man dieses Buch lesen kann, ja, dass man sich in dieses Abenteuer begibt. Auch nach Afrika eben begibt, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Wer von uns war schon mal in Afrika? Sie, Ines Dettmann?
Nee, ich noch nicht, aber ich glaube eben, dass es ein gutes, weil es kein Jugendbuch ist, also kein explizites, glaube ich, dass es aber gerade auch für viele von den jungen Leuten, die ja gerne auch jetzt irgendwie Auslandsjahre machen, freies soziales Jahr, dass es eine gute Lektüre ist, um vielleicht auch doch so ein leicht klischeebehaftetes Bild vom Retter, der halt eben aus Europa nach Afrika kommt, so ein bisschen auszulöschen und zu sehen, wie man sich in so einem Land bewegen muss als Europäer.
Eine ganz eigene Art, eine literarische Art der Entwicklungshilfe, kann man beinahe sagen.
Könnte man fast sagen, ja.
Bo von Rainer Merkel, bei S. Fischer erschienen, 687 Seiten genau, für junge Leser ab 15 geeignet. Also wir stellen die besten 7 Bücher für junge Leser vor. Es sind im Studio Ute Wegmann und Ines Dettmann. Die besten 7 Bücher für junge Leser, die werden am jeden ersten Samstag im Monat vorgestellt. Und es ist das Märzergebnis, das wir heute im Programm haben. Wir haben noch 2 Bücher, über die wir sprechen dürfen. Widerspruch zwecklos oder Wie man eine polnische Mutter überlebt. Das ist ein Buch von einer schwedischen Autorin, die heißt Emmy Abrahamsson. Und ja, der Verlag, der wirbt da mit einem Rätsel, man kann ein Quiz machen, man kann, wenn man da antwortet auf die Werbekarte, eine ja, Schürze bekommen. Auf dieser Schürze steht eben der Titel des Ganzen. Was hat das Buch von Emmy Abrahamsson mit dem Titel Widerspruch zwecklos oder Wie man eine polnische Mutter überlebt mit der Schürze zu tun?
Naja, die Schürze steht für die Mutter, für die klassische Mutterrolle, wobei die Schürze eigentlich vollkommen unerheblich ist. Alicia, so heißt die 15-jährige Protagonistin dieses Buches, ist in der Pubertät. In der Pubertät sind sowieso alle Eltern peinlich. Alicia hat es besonders hart getroffen. Ihre Mutter ist Polin und Alicia findet, dass sie ganz besonders schlimm ist mit ihrer Mutter, die irgendwie Lasagne kocht, indem sie Käse benutzt, der angeschimmelt ist und sagt, das kann man, wenn man den klein reibt und wenn man das abschneidet, geht das alles. Die ihre irgendwie Verwandtschaft mit in das sowieso schon beengte Haus einlädt, die von illegalen Handwerkern aus Polen das Haus renovieren lässt. Also eine sehr übertriebene und ja, sehr unterhaltsame Geschichte, die von diesem Kulturclash lebt. Und mir hat fast der schwedische Titel des Buches noch besser gefallen, der nämlich heißt Mein Vater ist nett und meine Mutter Ausländerin. Also es zeigt einfach ganz gut, naja, was Eltern und Kinder sowieso für Probleme haben und es ist einfach total überspitzt.
Man muss ja noch sagen, neben dem Mutter- und Tochterkonflikt gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, ein wichtiges anderes Thema, nämlich was passiert, wenn man sich in den Angehimmelten der besten Freundin verliebt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das läuft parallel im Grunde genommen die ganze Zeit. Und diese Geschichte wird nämlich nachher zum Guten geführt, weil sich nämlich die Mutter, für die man sich immer so sehr schämen musste, dann im guten Sinne endlich mal einmischt und alle wieder so zusammenbringt, dass es zu einem Happy End kommt. Letztendlich gibt es sowas wie eine Message, eine kleine Erkenntnis, dass man aufhören sollte, andere Menschen verändern zu wollen. Es ist also auch ein Plädoyer für Toleranz sicherlich und wie viel Gutes aus diesem Zusammenprall der Kulturen sich entwickeln kann.
Interessant, auch die etwas andere Mutter. Also das ist natürlich schon irre, eine Lasagne zu machen mit Schimmelkäse. Zum
ja,
Beispiel.
Aber sie ist extrem, sie ist extrem, sie ist skurril, sie ist schräg, aber sie hat auch viel Gutes.
Ja, am Ende wird Alicia ja klar, dass alles ganz gut werden kann, nur die Küche ist dann nicht, trotzdem nicht renoviert, trotz Handwerkern, aber das ist ein anderes Thema.
Widerspruch zwecklos oder Wie man eine polnische Mutter überlebt von Emmy Abrahamsson. erschienen bei DTV, Reihe Hansa für junge Leser ab 14 geeignet. Wir kommen zum 7. Buch, zum letzten auf unserer Liste von Rena Dumont, Paradiessuche. Und wenn wir jetzt lesen, wer diese Autorin ist, 1969 geboren als Rena Zetnikova im mährischen Städtchen Proschtejow geboren, flüchtete als 17-Jährige mit ihrer Mutter nach Deutschland. Es folgten 8 abenteuerliche Monate im Asylbewerberheim Königssee. Dann zog sie nach München, 4 Jahre später zum Schauspielstudium nach Hannover. Seit 1995 tritt sie an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen auf, an den Münchner Kammerspielen zum Beispiel, im Schauspielhaus Wien und noch woanders. Und Fernsehen macht sie auch noch. Also diese Lebensgeschichte alleine lässt vermuten, dass sie auch darüber schreibt.
Das ist ein ganz stark biografisch gefärbter Roman. Das sagt sie auch in ihrem Nachwort. Und es geht darum, dass Deutschland für viele Ausländer das Paradies war, das Paradies ist. Diese Geschichte ist nun Mitte der 80er Jahre angesiedelt. Und es geht natürlich bei dieser Protagonistin, bei der 17-jährigen Lenka, der Ich-Erzählerin, um ein Mädchen, die mit ihrer Mutter schon ganz lange auf eine Ausreisegenehmigung wartet, die Urlaub machen wollen, vorgeben, Urlaub machen zu wollen in Deutschland. Und dann letztendlich wird es ihnen genehmigt und sie fahren in dieses so heiß ersehnte Land, lassen alles zurück, die erste Liebe, die beste Freundin und so weiter, um dann eben dort in Deutschland festzustellen, dass das Paradies doch was anderes ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn in einem Jugendbuch in ein heiß ersehntes Land gefahren wird, dann kommt auch immer gleich die Desillusion.
Ja, die Desillusion ist vor allen Dingen, glaube ich, für die 17-jährige Lenka auch, dass sie gerne Schauspielerin werden möchte. Die Schule interessiert sie eigentlich überhaupt nicht, weil sie einen ganz anderen Weg vorhat. Und sie hat in der Tschechoslowakei halt das Gefühl, dass ihr der Weg verwehrt wird, weil ihre Mutter nicht auf der politischen Linie ist. In Deutschland hat sie natürlich auf einmal ganz andere Probleme. Es geht auf einmal darum, eine Sprache zu lernen, die man nicht richtig spricht, an bestimmte Dinge heranzukommen, die man gerne möchte, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, die alle fremd sind in einem Land und auch festzustellen, dass sie mit 17 eigentlich erwachsen ist nach dem Asylrecht und eventuell von ihrer Mutter auch getrennt werden könnte. Auch das steht im Raum. Und das ist schon ein Einblick in einen Teil der Geschichte, der auf jeden Fall aus der heutigen Perspektive sehr interessant ist. Das Problem, was ich mit dem Buch hatte, ist einfach, dass mir Lenka nicht so richtig sympathisch wird. Also ich habe mit dem Erzählstil und der Protagonistin das Problem, dass sie halt schwierig ist. Also vielleicht ist sie einfach eine sehr selbstbewusste Person, aber es ist nicht ganz einfach, mit dieser Lenka, die auch sehr sprunghaft ist, irgendwie so ganz warm zu werden. Auf jeden Fall ging es mir so bei der Lektüre.
Ja, also Sie sagen nicht sympathisch. Ich würde sagen, auch in Anlehnung an das vorletzte Buch, auch nicht unbedingt sympathische Figuren können gute literarische Figuren sein.
Ja, man tut sich mit Lenka tatsächlich ein bisschen schwer, weil sie eine sehr rüde Umgangsweise hat, eine sehr rüde Ausdrucksweise. Und
meine Damen, was sind Sie so vorsichtig und so diszipliniert
und pädagogisch? Ja, man stolpert über die ein oder andere Situation, der man da begegnet. Und
ja, aber interessant ist ja, dass sie überhaupt nicht Deutsch als Muttersprache hat. Das Buch scheint mir aber in deutscher Sprache geschrieben zu sein von ihr.
Naja, sie lebt ja jetzt in Deutschland. Und das ist eine der Erkenntnisse, die sie als 17-jährige Lenka, die Erzählerfigur, hat, dass das allererste und das wichtigste Gesetz überhaupt ist, Deutsch zu lernen und die Sprache zu lernen, um überhaupt Fuß fassen zu können in diesem fremden Land. Weil sie halt sieht, wie es den anderen geht, die schon länger in dem Asylbewerberheim sind und eben nicht zu Potte kommen, keinen Job finden, stehlen müssen, anschaffen und so weiter. Also alle diese Dinge werden hier auch nicht schön geredet. Die sind auch durchaus Thema in dem Buch.
Und es ist wirklich eine Geschichte, die einem auch nochmal Schicksale, die halt hinter Menschen, die in so einem Heim leben, nahe bringt. Also ich finde, sie greift schon ein paar Schicksale, trifft auf Schicksale oder Menschen, die schicksalsbehaftet sind, wo man schon sagen muss, es berührt einen halt eben auch an vielen Stellen, wo man natürlich nicht einfach hinter so eine Fassade immer blicken kann. Es gibt einem Einblicke, die man sonst nicht bekommt.
Ja, das Schicksal dieser Sendung besteht darin, dass wir nur 25 Minuten haben, um die besten 7 vorzustellen. 25 Minuten, deshalb müssen wir jetzt leider aufhören. Ja, das waren sie. Die besten 7 Bücher für junge Leser. Ute Wegmann und Ines Dettmann stellten das Ergebnis unserer besten Liste für Kinder- und Jugendliteratur vor. Es ist das März-Ergebnis. An jedem ersten Samstag im Monat übrigens können Sie hören, was auf unserer besten Liste jeweils steht, in welchem Monat. Nochmal ganz kurz, ehe Sie auch das Ganze noch einmal im Internet nachlesen können bei www.dradio.de. Nochmal kurz die besten 7 im März. Da war Deborah Underwood und Renate Livska, das laute Buch, das leise Buch, ein Bilderbuch für Kinder ab 3. Dann ein weiteres Bilderbuch, Der Elefant und der Schmetterling von E.E. Cummings und Linda Wolfsgruber, illustriert für Kinder ab 4. Als die Häuser heimwärts schwebten, Erzählbilder von Einar Turkowski, für Kinder ab 5 geeignet. Dann die Geschichte von Bär im Boot von Dave Shelton, für junge Leser ab 9 geeignet. Im Hansa Verlag erschienen ist Paradiessucher von Rena Dumont und Widerspruch zwecklos oder wie man eine polnische Mutter überlebt. Diese spannende Geschichte von Emmy Abrahamson, für junge Leser ab 14 geeignet. Wichtig herauszustellen ist noch folgender Titel, nämlich Bo von Rainer Merkel bei S. Fischer für junge Leser ab 15. Wichtig deshalb, weil wir diesen Autor am kommenden Samstag um 16.05 Uhr hier im Büchermarkt in einem Gespräch und in einer Lesung vorstellen. Das war's für heute im Büchermarkt. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.